Es ist Donnerstag, der 25. November.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette mit einer kleinen Sonderfolge. Denn vor nicht allzu langer Zeit, da führten wir ein Gespräch in einer regulären Episode und verabschiedeten uns mit den Worten, ja, wir können ja auch demnächst mal ein Westafrika-Special machen. Und heute ist der Tag, an dem wir zumindest schon mal eines der vermutlich vielen Westafrika-Specials machen werden. Und ich freue mich, dass er wieder zu Gast ist. Er ist mehrfach preisgekrönter Kultur- und Politikjournalist fürs ZDF-Auslandsjournal, hat er Fernsehreportagen aus Westafrika angesprochen und Nahost gemacht. Beim RBB moderiert er das Format Brudi Talk über Männlichkeit. In diesem Bereich kann es heute natürlich auch immer wieder abrutschen. Außerdem betreibt er zwei öffentlich-rechtliche Podcasts, die Kanakische Welle. Da bin ich jetzt auch ganz frisch zu Gast zum Thema Deutschenfeindlichkeit. So viel kann ich aber verraten. Es ging dann doch eigentlich recht harmonisch zu. Und er macht für die Auslandsredaktion vom SWR den Podcast Sag Reis, was geht dich die Welt an? Und da wirft er einen Blick zwischen die großen Schlagzeilen von Regionen, die wir teilweise nicht mehr aussprechen können. Und das ist ja fast ein bisschen das, was wir heute hier auch machen. Und nach dieser gar nicht so kurzen Anmoderation sage ich Hallo Malcolm Mohanwe.
Hallo, ich freue mich sehr, dass wir heute über Nigeria sprechen. In der Sackreis-Folge geht es um den Kosovo, ist auch spannend.
Oh,
aber
ja.
Ja, davon aussprechen, Nigeria, da tun sich die Leute auch schwer. Ist das jetzt Niger? Ist es Nigeria?
Oh, okay.
Das sind zwei verschiedene Staaten und da fängt es auch schon an.
Ja.
Also allein im Namen ist da schon eine Menge drin, dass die Kolonialherren einfach diesen Fluss gesehen haben, der hieß Niger. Und dann gab es halt zwei Staaten, die Namen haben, die so ähnlich sind. Aber hier geht es um Nigeria und nicht um Niger.
Genau, damit geht's schon mal los. Sind sich diese beiden Staaten, wo wir jetzt gerade schon mal drüber sprechen, eigentlich in irgendeiner Art und Weise ähnlich? Sind sie ähnlich geführt?
Nein, also es gibt natürlich Überschneidungen, weil es natürlich ein Grenzgebiet gibt und im Süden von Niger, wie das Land auch auf Französisch genannt wird, gibt es die Hausa-Bevölkerung und die Hausa-Bevölkerung gibt es auch in Nigeria, also die sprechen dieselbe Sprache, aber die einen haben noch so einen französischen Einfluss und die anderen einen englischen, also zum Beispiel in der Schweiz sprechen die Leute ja Deutsch und in Deutschland auch,
genau.
Aber in der Schweiz sagen sie Velo statt Fahrrad und so ähnlich kann man sich das, wenn man so will, vorstellen. Also das heißt, es gibt bei diesen Hausa-Volk kulturelle Nähe. Aber Niger ist schon ein sehr theokratisch-islamisch aufgebauter Staat, während Nigeria sich selbst für eine Demokratie hält und eine Bundesrepublik. Also es ist schon ein anderes Selbstverständnis der beiden Staaten.
Ich entnehme deinem Blick und deiner Formulierung, dass dieses Selbstverständnis nicht unbedingt deckungsgleich ist mit dem, wie wir eine demokratische Republik begreifen. Ein bisschen eingelesen habe ich schon, es gibt ja einen gewissen Zwiespalt zwischen der Bevölkerung und der Regierung.
Auf jeden Fall. Im Vergleich zu anderen westafrikanischen Staaten ist es in Nigeria eigentlich ganz erfrischend, dass alle paar Jahre tatsächlich das Staatsoberhaupt sich verändert.
Oh ja.
Also das sind immer so 5 Jahre,
schöne Grüße
Jahre.
Nach Simbabwe.
Genau, also seit der Militärdiktatur in den 90ern ist es schon de facto, es wird gewählt, es gibt Parteien, aber eines der größten Konflikte, worauf du jetzt auch ansprichst, ist so zum Beispiel Polizeigewalt. Es gab vor ungefähr einem Jahr im Oktober 2020 eine große Revolte gegen eine Polizeieinheit namens SARS, das steht für Special Anti-Robbery Squad.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, weil da ist ja in Corona-Zeiten, kommt man da ja gerne mal schnell durcheinander. Das heißt, der Hashtag ist glaube ich auch End-SARS oder so, ne? Man glaubt, das sei irgendwie von Karl Lauterbach irgendwie initiiert, ist aber was völlig anderes. Es ist eigentlich ein bisschen das Black Lives Matter Nigerias, oder?
Ja, also dieser Hashtag-Aktivismus ist auch in afrikanischen Staaten mega angekommen. Also Hashtag MeToo, Hashtag Fridays for Future, ähnliche Pendants gibt es in den Staaten Westafrikas. Und in Nigeria ist es die End-SARS-Bewegung, die dazu aufruft, dass PolizistInnen nicht mehr willkürlich einfach Menschen drangsalieren. Also
ja.
Das ist so, dass wenn sie das Gefühl haben, oh, der hat ein iPhone, dann ist er ein Verbrecher, dann wird er einfach festgenommen. Ich habe da eine Reportage gemacht fürs ZDF Auslandsjournal, dass viele Menschen es einfach satt hatten, weil auch Leute gestorben sind. Also sie sind in den Händen von PolizeibeamtInnen gestorben und sind auf die Straße gegangen, haben sich dagegen ausgesprochen. Und diese Bewegung ist eigentlich nur so groß geworden, so ähnlich wie Black Lives Matter, weil in Zeiten von dieser Corona-Pandemie ganz viele Leute Twitter und Instagram und so benutzt haben und große Popstars aus der Region,
ja.
Zum Beispiel Burna Boy, der spielt jetzt ein Konzert in Deutschland, der hat 2 Auftritte hier, und andere MusikerInnen, die mega erfolgreich sind, haben diesen Hashtag benutzt und gesagt, Leute, das geht doch nicht, behandelt doch mal eure ZivilistInnen besser.
Ja, und wie kommt es, dass die Polizei sich so viel rausnehmen kann? Also, dass sie im Grunde genommen ja letzten Endes Verbrecher mit einer Marke sind. Wir kennen das so ein bisschen in Ansätzen, ich will jetzt gar nicht auf die USA kommen, sondern ich gehe eher so ein bisschen in Richtung Mexiko. Also, dass da, wie wir das ja nicht nur aus Narcos kennen, sondern auch aus den Romanen von Don Winslow, was ja fiktionalisierte Reportagen sind, dass da, sobald du dich in die Hände der Polizei begibst, dass du im Grunde genommen theoretisch auch sofort in die nächste Verbrecherhöhle gehen kannst. Da tut sich eigentlich nicht allzu viel. Also wie kommt es, dass die Polizei dort so korrupt ist und inwieweit spielt der Staat da eine Rolle, was Vernachlässigung angeht oder dass der berühmte Fisch vom Kopf anfängt zu stinken?
Also wenn man mit MenschenrechtsaktivistInnen spricht, dann sagen die, dass die also wegen Geld korrumpierbar sind, sie sind zu schlecht bezahlt und die Konditionen und die Lebensverhältnisse sind zu schlecht, sodass man da dann einfach sagt, okay, das Gehalt ist bescheuert, ich werde einfach den Zivilisten da ausrauben. Ich habe aber auch mit einem Polizisten gesprochen, der Teil von dieser SARS-Bewegung war, also die wurde tatsächlich aufgelöst und der hat mir eine ganz andere, also der meinte so, guck mal, hast du diese Stadt gesehen, Lagos? Die Menschen sind mega kriminell. Es ist eine wahnsinnig gefährliche Stadt.
Ja.
Alle wollen Kontrolle, Sicherheit, Polizei. Und dann, wenn wir mal durchgreifen, wenn so eine Pappnase sich scheiße verhält, dann sind wir auf einmal die bösen Polizisten. Also es ist eigentlich die ähnliche Diskussion wie in Deutschland.
Das würden ja amerikanische, Klammer auf, weiße, Klammer zu, Polizisten ja genauso auch erzählen.
Das ist genau das. Das ist Law and Order. Und die sagen so, hey, Nigeria ist mir wichtig. Wir bemühen uns. So am Ende, wenn es brenzlig ist, dann wollen sie uns, und wenn es aber denen nicht gefällt und die kriminell sind, dann sind die sauer auf uns. Und das heißt, der hat auch null irgendwie, weil der hat auch anonym mit mir gesprochen und ich dachte, der erzählt mir jetzt, ja, okay, ist halt hart, wir verdienen nicht so gut, aber ich bereue das auch. Er war so, nein. Ja, dann ist die Trefferquote, vielleicht ist mal jemand Unschuldiges dabei, aber am Ende ist es halt dann sicherer, als wenn wir die Leute hier so frei rumlaufen lassen. Und das fand ich schon interessant.
Das hätte Horst Seehofer so aber auch sagen können, ne?
Hundertprozentig. Also das sind einfach ganz ähnliche Diskussionen, die weltweit immer nach ähnlichen Mustern ablaufen. Und der war da null einsichtig und war ehrlich gesagt auch sauer, dass die Polizei jetzt so stigmatisiert ist. Also der sprach auch davon, guck mal, durch diese Bewegung haben wir jetzt einen schlechten Ruf und ich kann meiner Arbeit nicht mehr nachgehen, weil ich Angst haben muss, viral zu gehen, weil irgend so ein nigerianischer Jungkrimineller dann ein Video draus macht und eine soziale Bewegung daraus macht. Und natürlich kann es sein, dass jemand das halt ausnutzt und jetzt auf Menschenrechtsaktivist macht, wenn du einfach nur ein Drogendealer bist. Das heißt aber nicht, dass jemand willkürlich ohne ein Verfahren einfach in seinen Menschenrechten beschnitten werden kann. Also auch ein Drogendealer oder ein Kleinkrimineller hat ja auch eine Würde. Deswegen war ich da nicht seiner Meinung, aber ich fand es interessant, dass er das so betrachtet hat.
Ja, es ist halt spannend, ne? Also dass die Diskussionen dann doch unterm Strich so ähnlich sind, wie wir sie hier in Anführungsstrichen im Westen auch führen. Und Nigeria ist insofern eine schöne Stecknadel, die wir mal setzen. Weil dieses Land Nigeria wahnsinnig spannend ist, aber zum anderen auch das Land ist, in dem sich meine Frau gerade befindet, als Flugbegleiterin. Sie ist also gerade in Port Harcourt.
Ach krass.
Ja, und natürlich interessiert es mich zu wissen, was ist denn einerseits, wie geht es ihr denn da gerade so? Also zunächst einmal ist es so, dass wenn das Reiseziel Abuja heißt,
ja,
in dem Falle dann Port Harcourt, wo die im Hotel sind.
Ich liebe, wie du sagst, Port Harcourt.
Ist das falsch? So ist es richtig?
Port Harcourt. Also Port Harcourt klingt so französisch, als wäre das so. Aber ich, nein, also Port Harcourt, ja.
Ach, wie lustig, weil sie hat es nämlich Port Harcourt genannt und ich hätte es Port Harcourt genannt. Ich habe es bis gestern noch Port Harcourt genannt und dann sagte sie Port Harcourt, vermutlich, weil sie vielleicht mit ein paar Einheimischen gesprochen hat und die es ihrerseits dann auch so frankophil umgedeutet haben. Also das müssen wir intern nochmal besprechen. Aber
vielleicht.
Ja.
Schön. Also ich war öfters in Port Harcourt, ja, aber worauf wollte du hinaus?
Ich wollte darauf hinaus, dass es die, ist das gut, ich wollte darauf hinaus, dass man die Möglichkeit hat, als Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen zu sagen, mache ich nicht, ist mir zu gefährlich.
Ah.
Und jetzt natürlich die Frage, worauf fußt das?
Also Port Harcourt war ich öfters und der Flughafen ist echt eine Katastrophe.
Na gut, das könnte ja auch der BER sein, ne?
Ja, also der ist sogar noch vielleicht ein Mühe schlimmer als der BER und der ist schon, also der ist so die Mariah Carey unter den...
Jetzt wird's interessant.
Naja, nee, Mariah Carey ist ja eine tolle Sängerin. Die umgekehrte Mariah Carey, wenn es um Gesangstalente geht, das ist der Bär.
Ach so, okay.
Genau,
also Madonna.
Madonna, Britney Spears. Also der Port Harcourt Flughafen, ich bin da einmal von Paris direkt dorthin geflogen und internationaler Flug, Direktflug ohne Zwischenstopps und das war ein Zelt. Also da war nicht mal ein festes Gebäude.
Ja.
Unser Gepäck wurde auf so einem riesen Berg irgendwie gestapelt.
Ach,
und das musstest du dann holen. Es gab nicht mal diese, vielleicht war das auch eine Baustelle gerade, aber auch so schock, weil Nigeria ist so the giant of Africa. Sie sind sehr stolz, dass sie irgendwie eine Wirtschaftsmacht sind.
200 Millionen Einwohner, Riesenland.
Genau. Der Flughafen in Abuja und Lagos, die sind auf jeden Fall besser als der in Berlin, aber der in Port Harcourt nicht. Woher dieser Eindruck kommt? Naja, also wir hören ja über Nigeria, wenn du Nigeria eingibst in die Mediathek deines Vertrauens, Boko Haram, mhm. Leute, die dich verarschen und sagen, ich bin ein reicher Prinz und mach dich reich.
Richtig.
Und irgendwelche.
Also 200.000 Euro habe ich verloren und bis genau. heute.
Genau.
Wenn jetzt Beatrice Egli mich nicht heiraten will, wo ich meine anderen 60.000 Euro hin überwiesen habe, dann bin ich wirklich vom Internet gefickt. Man kann es nicht anders sagen.
Das, ja, das ist interessant. Das haben dann auch der Kosovo und Nigeria gemein mit den Vorurteilen, dass das irgendwie Schwindler und Betrüger seien. Auf jeden Fall ist es so, dass die Probleme, von denen man in den Nachrichten hört, sind ja in Port Harcourt also eigentlich kein Thema. Du, das ist wie wenn ich in München bin und Passau ist Überschwemmung und dann, ja, du bist doch in Bayern, ist da jetzt eigentlich bei dir Probleme? Und ich glaube, daher rührt dieser Eindruck. Also ich habe persönlich in Port Harcourt noch nichts Schlimmes erlebt und ich war echt oft in der Stadt. Sie ist mega lustig und kann auch total viel Spaß dort haben.
Ja.
Also das finde ich auch im Auswärtigen Amt so komisch. Also es ist auch so, es gibt ja so manche Länder, die sind so Hassländer, so Mali oder Burkina Faso und so. Mhm. Und dann geht da keiner hin. Aber die diplomatischen MitarbeiterInnen, die ich kenne in den Regionen, denen geht's voll gut dort. Also ich glaube, das ist so ja, ein komischer Mythos, der sich dann irgendwann festgesetzt hat und dann bleibt dem so. Also ich, von meiner persönlichen Warte kann ich da jetzt keinen Grund sehen, warum man nicht nach Port Harcourt gehen sollte.
Meine Frau hat mir, sie ist ja jetzt irgendwie schon 2 Tage dort und sie hat mir ja zumindest sehr positiv den ganzen Vibe dort geschildert. Die Musik ist gut, die Leute sind nett. Also da ist insgesamt eine sehr positive, gute Stimmung. Mhm. Das zumindest hat sie geschildert und sie hat jetzt auch ihrerseits, jetzt muss man fairerweise sagen, sie sind dort ja auch in so einer Art Anlage, in so einem Resort. Sie geht zwar auch mal vor die Tür, aber das ist ja immer, das muss man zur Wahrheitsfindung dann immer noch mal dazu sagen. Was aber ich immer wieder über Nigeria gelesen habe, ist, dass sie eine riesige popkulturelle Szene haben. Du hast ja gerade schon den Rapstar angesprochen und es hat ja auch eine riesige Filmindustrie, Nigeria. Mhm. Das habe ich irgendwann vor Jahren mal gelesen und dachte, Donnerwetter, ey, da ist aber richtig schwer was los. Und zwar wirklich ein extrem großer Wirtschaftstreiber, das Ganze. Also klar, ne, wir kennen ja jetzt, also wirklich, also immer an der Oberfläche, aber wir kennen ja aus Indien, Bollywood ist eine Riesenindustrie, das heißt, man hat so ein Gefühl dafür, wie die Filme in etwa aufgebaut sind. Das ist natürlich immer nur die Dominante. Es werden dort andere Filme gedreht. Wir kennen das derzeit aus Südkorea, wie die Filme sind meistens mehr oder minder sensibel gedrehte, gesellschaftskritische Serien oder Filme. Was ist die Dominante in der nigerianischen Filmindustrie?
Der Musik- und der Filmmarkt und der Unterhaltungsmarkt ist eine riesige Branche in Nigeria. Also es ist eines der größten Arbeitgeber, ist die Filmbranche. Über 1 Million Menschen sind hauptberuflich im Film tätig in Nigeria. Sie sind auch der zweitgrößte Markt auf der Welt, also nach Indien, kommen die meisten Filme jedes Jahr aus der Welt aus Nigeria. Das hat eine Forschung von UNESCO rausgefunden. Erst an dritter Stelle kommen die Vereinigten Staaten. Und natürlich gibt es so klassische Verbreitungswege. Also in Nigeria sind tatsächlich auch Video-CDs sehr beliebt gewesen oder immer noch. Also die verlieren jetzt an Bedeutung, weil Datenvolumen jetzt zugänglicher wird. Video-CDs sind keine DVDs, sondern das sind so CDs, die kannst du zwar auch in den DVD-Spieler stecken, aber du kannst da nicht so richtig im Menü rumklicken. Das läuft halt dann einfach durch.
Okay.
Das ist so ein Thema dort. Ansonsten gibt es ganz viele eigene Streaming-Seiten. Also es gibt mehrere nigerianische Streaming-Seiten, wo du nur nigerianische Filme gucken kannst. Und dadurch haben sie auch eine riesige kulturelle Macht in der Region. Also wenn du aus Kamerun kommst, aus Ghana, aus Togo, aus Benin, dann hast du eigentlich schon Dutzende nigerianische Filme gesehen.
Ja.
Und dein Englisch orientiert sich auch an dem Englisch, was in Nigeria gesprochen wird. Also sie üben da schon eine kulturelle Macht aus. Das ist so ein bisschen wie Österreicher, glaube ich, auch wenn in Deutschland ein Song mega erfolgreich ist oder ein Schauspieler ein Star ist, kennen auch die Menschen in Österreich diese Person. Umgekehrt ist es halt leider nicht so.
Ach so. Ja, das gibt's ja häufiger. Wer ist denn der Til Schweiger Nigerias? Oder um es mal auf ein anderes Level zu heben, wer ist denn der Ryan Reynolds? Wer ist die Taylor Swift Nigerias?
Puh, also der größte weibliche Popstar in Nigeria ist Tiwa Savage. Die ist eine Musikerin, die so Pop und R&B macht. Sie hat mehrmals den MTV Africa Music Award gewonnen. Die hat jetzt auch gerade einen handfesten Skandal, weil ein Sextape von ihr ist rausgekommen. Und das ist im konservativen Nigeria auf jeden Fall mega spicy. Also ja, die hatte schon einige, so ein bisschen wie Shireen David, auch so Feminismus-Skandale.
Was sind denn Feminismus-Skandale?
Naja, also bei dem Sextape war das so, wie kannst du nur, was soll das, was bist du denn für ein Vorbild? Aber sie war halt erwachsen und das war ihr fester Freund und das ist auch nur so ein kurzer Clip, also sie hat ja nichts verbrochen.
Mhm.
Und dann musste sie das Ganze wegstecken und dann hatte sie einen Ehemann und sie hat mehr verdient als er und sie hat mal öffentlich irgendwie das besprochen oder ihn so in seine Männlichkeit angegriffen, weil sie was ausgegeben hat für ihn oder so.
Ach so, okay.
Und dann gab es auch so, you have to be a submissive wife, you're sending the wrong message, also du schickst die falsche Nachricht an die nigerianische Frauen, weil sie halt sagt, guck mal, ich lasse mich nicht unterkriegen, ich stehe dazu, dass ich mehr verdiene und dass ich so unabhängig bin und das wurde halt auch negativ ausgelegt, aber sie kommt immer stärker wieder zurück, weil am Ende lieben die NigerianerInnen ja solche Figuren, die das ausleben, was sie im Alltag halt nicht können und genauso wie halt eine Shireen David sich so extrem weiblich zeigt oder extrem arrogant ist, insgeheim wünscht man sich das ja, man ist ja neidisch, dass man selber nicht so ist.
Ja,
es gibt auch viele LGBTQ-Prominente in Nigeria oder Transpersonen. In dem Land ist es eigentlich verboten, also du kommst ins Gefängnis oder kannst die Todesstrafe bekommen, aber wenn du reich bist, ist es halt cool. Also da gibt es eine Figur, die heißt Bob Risky und die ist so der...
Bob Risky oder Bo Brisky?
Bob Risky, also ja, okay. Bob und Risky und okay. Bob Risky ist so die Social Media Ikone, die ist so ein bisschen wie Katja Krasewitze aus Deutschland vielleicht. Also super sexy, aber eine Transfrau. Also davor war er, hatte er die Er-Pronomen und war so Gender-Bending, aber hatte schon Perücken. Und jetzt hat sie sich als trans positioniert. Und ich war in Lagos und habe eine Hausparty von ihr verpasst. Also ich war fast dahin gekommen.
Okay.
Und sie so, oh mein Gott, Bob Risky war hier. Und das ist so komisch, weil dieselbe Bob Risky-Person, wenn sie halt nicht reich ist, dann ist sie halt, oh mein Gott, der ist gay. Aber wenn du halt ein Megastar bist, dann ist es wieder cool.
Ach so, dann macht Geld dich quasi immun, ja?
Richtig.
Okay, okay. Da gibt es ja vielleicht doch noch eine gewisse Diskrepanz. Also wir haben ja dann doch auch für Leute, die sozial etwas schlechter gestellt sind, gelten dann ja doch noch die gleichen Rechte. Das scheint mir da vielleicht dann doch noch etwas ausbaufähig zu sein.
Ich weiß nicht. Ich glaube, in Deutschland ist es auch so, dass wenn du reich und berühmt bist, dann kannst du halt bestimmt dir mehr Dinge leisten, auch modisch oder so, oder dich mehr ausleben, als wenn du noch der arme Schlucker bist. Also wenn du irgendwo in einen prekären Job gehst und ziehst jetzt eine grüne Perücke an und High Heels oder so, dann ist es so, was soll das? Aber wenn du dann schon gut verdienende Person bist, dann kannst du dir das halt vielleicht eher leisten, exzentrisch zu sein. Also ich glaube, das ist halt, man verzeiht vermeintliche Tabubrüche mächtigen Menschen einfach eher.
Mhm.
Obwohl sie eigentlich kein, also sollte ja jedem erlaubt sein.
Ja, wobei ich gerade das Gefühl habe, dass sich auch das deutlich verkehrt. Aber was die Exzentrik angeht, das muss ich glaube ich noch mit meinem Freund Oliver Polak besprechen. was das angeht. Was ich an Nigeria so spannend finde, also neben vielen anderen Dingen, ist, dass dieses Land ja eigentlich das Norwegen Afrikas oder Westafrikas sein könnte in Sachen Bodenschätze, Ölvorkommen. Es ist ja sehr reich, das Land. Wieso ist es dann trotzdem so schwer, davon dann entsprechend zu prosperieren? Wieso sind viele Leute sozial so wahnsinnig schlecht gestellt oder so arm? Warum ist das Land strukturell teilweise so, warum ist es so dramatisch schlecht? Also ich weiß nicht, wie viele Menschen leben in Lagos oder wie ich sagen würde, Lago.
In Lagos, wir haben 20 Millionen Leute. Also ungefähr 20 Millionen Menschen leben in dem Ballungsraum Lagos.
Mhm.
Boah, ja, das ist die Gretchenfrage. Warum sind die Menschen in Afrika oder Nigeria so arm?
Ja.
Also das hat ganz viele Gründe. Wenn man sich zum Beispiel die Nachrichten gerade anguckt, wir haben jetzt zum Beispiel dieses Problem, dass gewisse Gruppen sozial geächtet werden, also wie zum Beispiel schwul-lesbische Personen oder Transpersonen. Und diese ganzen Vorstellungen und Gesetze sind auch ein Relikt aus der Kolonialzeit. Also christliche Menschen aus dem Vereinigten Königreich haben das Christentum nach Nigeria gebracht und damit auch puritanische Wertevorstellungen, die auch gesellschaftshemmend sind. Also die Gesetze, die Homosexuelle ins Gefängnis bringen, sind keine Ibo- oder Hausa- oder afrikanischen Gesetze, die gab es nämlich nicht, sondern das ist, haben Briten denen gebracht. Sie haben auch die Unterdrückung der Frau dort etabliert. Also durch das Christentum hat sich die Yoruba-Gesellschaft in Nigeria, die eigentlich eine relativ feministische Gesellschaft war, wo Frauen für Wirtschaft und Handel zuständig waren, hat sie die Frauen wieder zurück an den Herd geschickt. Und wenn die Hälfte der Bevölkerung nicht mehr an der Wirtschaft beteiligt ist, merkt man das halt auch im Bruttoinlandsprodukt.
Okay. Ja.
Andere Faktoren sind natürlich, dass es durch diese kolonialen Grenzziehungen auch wahnsinnig viele Konflikte innerhalb dieser ethnischen Gruppen gibt. Also man hat ja nicht Nationalstaaten aufgebaut, die auf irgendwie kulturellen Gemeinschaften aufbauen, sondern das hat den Briten gehört, das hat den Franzosen gehört, jetzt müsst ihr miteinander klarkommen. Und dann gibt es so Probleme wie in Nigeria zum Beispiel gibt es über 500 Sprachen. Es gibt über 200 verschiedene ethno-religiöse Gruppen. Und die sollen sich jetzt alles teilen. Jetzt denkt man, in Deutschland kommen wir schon mit Multikulti nicht zurecht. Und da muss man sich Nigeria erstmal vorstellen, wie das überhaupt ist, dieses ganze Zusammenleben. Die einzige gemeinsame Sprache ist eine fremde Sprache aus Europa, Englisch. Sonst können die sich ja nicht mal richtig miteinander verständigen.
Ja.
Und das führt zu ganz großen Konflikten, wie zum Beispiel diese Biafra-Bewegung, also wir haben ja in Spanien die Katalanen, die sich trennen wollen, oder in Deutschland die Bayern. Und die Bayern von Nigeria sind sozusagen die Ibos, die sagen, wir haben keine Lust auf diese Unterdrückung. Und das wird natürlich auch militant. Also man möchte diese kolonialen Grenzen mit Gewalt aufbrechen. Und all diese Dinge, also diese Konfliktherde, die gesellschaftlichen Normen, die verändert wurden, sind Probleme. Und dann ist auch ganz real, also die Nachbarstaaten von Nigeria, die französischsprachig sind, da gibt es eine Währung namens CFA-Franc. Und dieser Franc ist gekoppelt an den Euro. Das bedeutet, sie können sich gar nicht wirtschaftlich unabhängig von Frankreich weiterentwickeln. Also mehr als die Hälfte aller Noten und Banken sind auch in Frankreich. Also sie haben auch so Handelsabkommen damals unterschreiben müssen mit Frankreich, dass sie exklusiv erstmal die besten Rohstoffe an Frankreich verkaufen müssen, für ein Drittel des normalen Preises. Und du kannst wirtschaftlich natürlich nicht auf dem Markt bestehen, wenn du einer Person schon exklusiv alles für billig verscherbeln musst und dann erst in den Markt trittst. Und das heißt, das sind auch Faktoren, weil das sind ja die Nachbarstaaten von Nigeria. Und wenn du nur schwächere Kollegen um dich herum hast, mit denen du eigentlich zusammen irgendwie eine Wirtschaftszone aufbauen willst, dann ist das ein großes Problem. Also das klingt jetzt so alles, ja, die anderen sind immer schuld. Natürlich haben sie intrinsische Probleme und Chauvinismus kriegen die auch hin ohne Kolonialherren.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Dafür braucht man
nicht den alten weißen Mann. Aber dennoch kann man das Ganze halt nicht ausblenden, bevor man dann sozusagen mit solchen Dingen argumentiert wie, ja, altertümliche kulturelle Praktiken, die gibt es natürlich auch, und komischen Aberglauben, Wissenschaftsfeindlichkeit, das sind auch Faktoren, aber ich glaube, das Größere sind einfach so Sachen wie die Währung oder dass man halt, also auch wenn deutsche oder andere europäische Firmen so ihre billige Milch oder ihre ganzen Sachen dahin verkaufen und dann ist eine Tomate aus UK, siehst du im Supermarkt dort, weil die günstiger ist als der Bauer, der selber seine Tomate verkaufen will, weil der kann halt mit diesen Massenproduktionspreisen nicht mithalten. Ja. Also, und das sind eigentlich die großen Probleme.
Was das andere gerade anging, also kulturelle Probleme und alter Chauvinismus, das könnte sich ja möglicherweise naturgemäß ein bisschen rauswaschen, da die Gesellschaft in Nigeria ja wahnsinnig jung sind. Ne? Ich glaube, irgendwie über 60% sind unter 25 oder so. Was bedeutet das eigentlich für die gesellschaftlichen Umwälzungen in Nigeria? Also was man natürlich jetzt nicht in einem Satz mal eben so sagen kann, aber auch wiederum das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Staat.
Die jungen Menschen in Nigeria haben eine politische Protestbewegung, die hieß Not Too Young to Run, also nicht zu jung, um zu kandidieren. Das gibt dieses sogenannte passive Wahlrecht. Also in Deutschland kann man ja mit 18 sich für alles aufstellen lassen, glaube ich, außer, ich glaube, Bundespräsident oder Bundeskanzler oder so zwei.
Präsident, glaube ich. Du kannst Bundespräsident erst ab 40 werden oder so irgendwie.
Genau, eines der beiden, da musst du so ein Mindestalter, aber sonst kann man ja Abgeordneter alles sein, sobald man volljährig ist. Und das ist in Nigeria nicht so. Also die können zwar wählen, wer aufgestellt wird, aber sie können sich nicht selber aufstellen lassen. Okay. Und das haben sie erfolgreich hinbekommen, dass es jetzt, glaube ich, von 35 auf 25 gesenkt wurde. Und das wurde schon mega gefeiert. Und ich denke, dass diese Zahl an jungen Menschen auch eine Menge verändert. Also ich war auch beeindruckt. Es gab letztes Jahr eine große Protestbewegung, eben diese Entsaß-Bewegung, die dann brutal niedergeschlagen wurde von Polizeikräften aus Nigeria, wo Leute gestorben sind. Und jetzt hat in Lagos, was eine relativ urbane Metropole ist, die haben jetzt einen offiziellen Bericht, also einen staatsinternen Bericht, der nochmal ganz offiziell bestätigt, dass hier tatsächlich Menschen von der Regierung umgebracht wurden. Also das heißt, es gibt sogar einen Dissens innerhalb der staatlichen Apparate und das ist ein super Indiz, dass tatsächlich auch Diskurs und Diskussion da ist und dass junge Menschen sagen, ja, der Präsident Buhari behauptet, wir hätten keine Leute niedergeschossen, aber das Judicial Panel of Lagos, wie das heißt, sagt, nein, dem ist nicht so. Und das finde ich gut, dass diese Apparate funktionieren, also dass diese Ordnungsbehörden tatsächlich sagen, nö, wir prüfen das nochmal. Und ich glaube, dass das schon vielversprechend ist. Gerade, also ich war ja auch dort, wie sich auch die Menschen selber aufstellen. Also es gibt ganz viele Vereine, die sich halt einsetzen für die Rechte von diversen Minderheiten, von Behinderten, von Menschen. Also und das finde ich schon vielversprechend. Also ich glaube, dass diese Jugend, dieses Greta-Spirit so ein bisschen, zumindest halt in den urbanen Orten, auch verkörpert wie hier die Klimajugend.
Malcolm, dann danke ich dir an dieser Stelle sehr herzlich dafür, dass du die Region für uns jetzt mal ein bisschen besser erklärt hast. Ich kann sie noch nicht fehlerfrei aussprechen, wie wir festgestellt haben. Ich schiebe es auf meine Frau, die wird natürlich nach Hören dieser Folge sagen, was erzählst du da für einen Scheiß? Ich habe immer Port Harcourt gesagt. Wir werden das intern klären. An dieser Stelle möchte ich nochmal ganz herzlich auf deinen Podcast Die Kanakische Welle verweisen und natürlich auf den Sack Reis, Was geht dich die Welt an? Du hast gesagt, du hast dich mit dem Kosovo befasst. Ich für meinen Teil habe keine Vorurteile, was den Kosovo angeht, denn ich habe, ohne mit der Wimper zu zucken, vor 2 Jahren meinen alten Range Rover dorthin verfrachtet und er wurde dort von Wally und seinen Kollegen fantastisch wieder hergerichtet und wäre ich der typische vorurteilsvolle weiße Deutsche, dann hätte ich natürlich gesagt, ich bin doch nicht verrückt und gebe mein gutes Auto da in den Kosovo, aber er ist wirklich in einer fantastischen Version wieder zurückgekommen.
Wow.
Und da kann man mal sehen, ein bisschen Vertrauen schadet nicht.
Friedensnobelpreis für Mickey Beisenherz und Völkerverständigung, weil du vorbehaltlos den Leuten im Kosovo dein Auto gegeben hast.
Vielen Dank. Den wollte ich mir noch abholen.
Auf Instagram könnt ihr auch die West Africa News immer bei mir sehen. Jeden Mittwoch lade ich da die wichtigsten Meldungen hoch in so einem Videoclip.
Und warum das so spannend ist, das haben wir, glaube ich, jetzt innerhalb der letzten halben Stunde hier sehr gut erfahren können. Vielen Dank, Malcolm. Und mal gucken, welches Land wir uns dann als nächstes auf der Landkarte vornehmen, oder?
Ghana.
So sei
Ghana
es.
Ghana ist wichtig.
So sei es. Malcolm, mach's gut. Vielen Dank. Bis denn.
Danke dir.
Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!